Der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die anpacken und vorangehen. Der Klimadialog mit Anna Burger. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen die heutige Folge ausnahmsweise nicht im Büro der österreichischen Energieagentur in Wien auf, sondern im schönen Innsbruck. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. In unserer heutigen Welt ist es ganz selbstverständlich, regelmäßig zwischen verschiedenen Orten zu wechseln, sei es innerhalb Österreichs, quer durch Europa oder sogar rund um die Welt. Unsere Mobilität nachhaltig zu gestalten, ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig zeigt ein Blick zurück in den letzten Jahren, hat sich bereits einiges bewegt. Genau darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Wo stehen wir aktuell und welche Veränderungen zeichnen sich bereits ab? Ich freue mich sehr, zwei ExpertInnen begrüßen zu dürfen. Einmal Ursula Scholl-Krissemann und Markus Meiler. Ursula Scholl-Krissemann beschäftigt sich im Rahmen ihrer BMIMI-Stiftungsprofessur am Institut für Sportwissenschaft mit aktiver Mobilität und konzentriert sich in ihrer Forschung auf die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Herr Markus Meiler ist als Professor für Verkehrsplanung an der Universität Innsbruck tätig und leitet den Arbeitsbereich intelligente Verkehrssysteme. Frau Scholl-Krissemann, Herr Meiler, herzlich willkommen erstmal. Starten wir gleich ins Thema. Wir nehmen heute am Institut für Sportwissenschaft auf. Wie sind Sie denn heute zu dieser Podcast-Aufnahme angereist?
Nachdem ich heute in Innsbruck übernachtet habe, bin ich mit dem Stadtrat Innsbruck angereist, mit einem Bike-Sharing-System, das in Innsbruck sehr häufig und sehr viel verwendet wird.
Ja, ich bin von einem anderen Campus gekommen, den Campus Technik. Wir haben verschiedene Standorte der Uni Innsbruck hier verteilt in Innsbruck und da bin ich jetzt mit dem Bus angereist. In der Früh bin ich von zu Hause mit dem öffentlichen Verkehr, eigentlich zu Fuß zum öffentlichen Verkehr und dann nach Innsbruck gestartet, weil ich jeden Tag pendle.
Ja, danke. Frau Scholl-Krissemann, Sie forschen zur aktiven Mobilität. Können Sie uns ein bisschen erklären, was denn eigentlich aktive Mobilität ist?
Danke für den guten Einstieg. Aktive Mobilität ist tatsächlich ein bisschen ein erklärbedürftiger Begriff. Es handelt sich dabei um Fortbewegung von A nach B durch eigene Muskelkraft. Das heißt, kurz gesagt, alles, was zum Thema zu Fuß gehen und Radfahren und auch vielleicht ein bisschen Roller fahren, was damit zu tun hat, können wir als aktive Mobilität bezeichnen. Wichtig ist damit auch zu erwähnen, dass wir hier sehr stark differenzieren zwischen Alltags- und Freizeitmobilität, sprich wirklich, wie komme ich von einem Ort zum anderen Ort und jetzt weniger den Bezug zu zum Beispiel Mountainbiken haben. Also jetzt aktive Mobilität ist jetzt nicht unbedingt mit einer sportlichen Aktivität gleichzusetzen, wenngleich aber doch auch absolut als Bewegung. Also da differenzieren wir stark zwischen Sport und Bewegung.
Herr Meiler, Ihr Fokus wiederum liegt auf intelligenten Verkehrssystemen. Worum geht es denn dabei?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung mit der aktiven Mobilität. Der Begriff ist noch gar nicht so alt. Früher hat man gern von nicht motorisierter Mobilität gesprochen. Und ich finde es sehr schön, dass sich hier die Begrifflichkeit geändert hat. Also, dass man diese Formen der Mobilität nicht mehr nach dem definiert, was sie nicht sind, nämlich nicht motorisiert, sondern nach dem, was sie sind, nämlich dass der körperliche Betätigung hier im Vordergrund steht. Und insofern ist auch dieser Begriff intelligente Verkehrssysteme für mich ein Begriff, den man unterschiedlich deuten kann. Sehr häufig wird das mit technologischen Entwicklungen im Verkehr gleichgesetzt, speziell bei uns aus dem englischsprachigen Raum mit ITS, Intelligent Transport Systems, übersetzt. Ich definiere es auch ein bisschen breiter. Also intelligente Verkehrssysteme sind die Verkehrssysteme, mit denen man seine Mobilitätsbedürfnisse intelligent, das heißt aber auch mit wenig Aufwand und mit wenig nachteiligen Wirkungen, die daraus entstehen, abwickeln kann. Das heißt auch, das Zu-Fuß-Gehen und das Radfahren sind sehr intelligente Verkehrssysteme.
Werfen wir mal einen Blick zurück. Vielleicht bleiben wir auch erstmal bei der aktiven Mobilität. Vor ein paar Jahren gab es eine Entwicklung bis heute, was die aktive Mobilität angeht.
Also ich erkläre meinen Studierenden immer sehr gerne, aktive Mobilität ist eigentlich die Grundform der Mobilität, weil wir als Menschen immer zu Fuß gegangen sind, über Jahrmillionen in Wirklichkeit, hat sich der Prozess entwickelt und alle anderen Verkehrsarten sind relativ jung. Es hat sich natürlich mit den motorisierten Verkehrsarten, gerade mit der Motorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann Autos, Motorräder, Busse, öffentlicher Verkehr, sozusagen also Massenverkehrsmitteln geworden sind, sehr, sehr viel geändert an den Gewohnheiten und das Zu-Fuß-Gehen und das Radfahren ist so ein bisschen aus dem Blickpunkt Blickpunkt verschwunden, auch aus dem Blickpunkt der Planung. Man sieht es dann auch in der Gestaltung der Straßen. Wir haben unsere Straßen autofit gemacht in dieser Zeit, die autogerechte Stadt propagiert, und für Fußgänger und Radfahrer ist oft nur noch der Rest übergeblieben und es war oft gar nicht mehr viel. Da gab es eine Rückbesinnung in den 1970er Jahren mit diesen ersten auch Grenzen, die Motorisierung erreicht hat, damals auch mit den ersten Ölkrisen, die damals gekommen sind. Und seit der Zeit gibt es Fußgängerzonen zum Beispiel, populär in München mit der Olympiade 1972 zum Beispiel, aber auch in anderen Städten hat man dem Fußgänger wieder mehr Platz gegeben und hat natürlich jetzt in den letzten Jahren erkannt, dass diese Mobilitätsformen nicht nur aus einer Nachhaltigkeitssicht, sondern auch aus einer Gesundheitssicht, und das ist etwas, was die Ursula natürlich auch mit abdeckt, aus einer Gesundheitssicht interessant sind, weil Bewegungsmangel einer der schwierigsten oder der problematischsten Krankheitsformen sozusagen oder Ursachen für Krankheiten in unserer jetzigen Zeit ist. Die Qualität des öffentlichen Raums kann man wieder aufwerten. Also damit hat aktive Mobilität sehr an Bedeutung gewonnen.
Gerade dieser Gesundheitsaspekt, den Sie angesprochen haben, haben Sie das Gefühl, dass das heutzutage ein größeres Thema ist als noch vor ein paar Jahren?
Es hat definitiv einen größeren Stellenwert erhalten, weil man jetzt ein bisschen auch erkannt hat, dass aktive Mobilität hier eine sehr niederschwellige Maßnahme ist, um mehr Gesundheit in den Alltag zu integrieren oder einen gesünderen Lebensstil zu verfolgen. Wenn man sonst über gesunden Lebensstil nachdenkt, denkt man automatisch an Sport, an Ernährungsverhalten, an Schlafverhalten, an mentale Gesundheit etc. Und aktive Mobilität kann da einen sehr einfachen zusätzlichen Mehrwert bieten, und genau das ist eigentlich auch dieser Kernpunkt oder Forschungsschwerpunkt, den wir in unserem Team setzen möchten, das heißt aktive Mobilität als Teil eines gesunden, aktiven Lebensstils zu integrieren und das auch verstärkt zu kommunizieren nach außen.
Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz auf den motorisierten Verkehr eingehen. Sie hatten es schon erwähnt, dass, wenn wir 80 Jahre zurückgehen, alles sehr stark aufs Auto ausgelegt wurde. Sehen Sie da auch eine Entwicklung heutzutage, dass die Nutzung des Autos vielleicht etwas zurückgeht, oder sind wir immer noch ganz groß dabei?
Ja, es gibt natürlich Trends in diese Richtung. Man muss das sehr unterscheiden zwischen urbanen Situationen und ländlichen Situationen. Während man in den urbanen Räumen schon immer stärker auch sieht, dass mehr Menschen auch tatsächlich im Alltag das Auto gar nicht mehr so stark einsetzen, zum Teil auch gar nicht mehr besitzen, zum Teil auch den Führerschein in jungen Generationen gar nicht mehr machen, hat man in ländlichen Bereichen hier natürlich noch ganz andere Situationen und Entwicklungen. Also man sieht hier schon etwas, aber man muss auch auf der einen Seite sagen, der Wunsch, den man hat, hier vielleicht auch bewusster Umgang zu haben. Wir haben hier 80 Jahre Entwicklung gehabt, die sehr, sehr stark das Automobil in den Vordergrund gestellt hat. Wir haben die Infrastruktur dafür geschaffen, wir haben die Städte dafür umgebaut, Werbung, Bewusstsein, Einstellungen der Bevölkerung, all das hat sich sehr stark in diese Richtung entwickelt. Und es ist jetzt nicht einfach, sozusagen hier einen Gegentrend in kurzer Zeit zu haben, der dann aufgrund von übergeordneten Zielsetzungen vielleicht wünschenswert ist, aber man muss dann wirklich schauen, wie konsequent ist man auch wirklich in der Umsetzung, und da gibt es noch viel Handlungsbedarf.
Wir hatten es jetzt auch schon kurz erwähnt. Ich würde jetzt gerne ein bisschen darüber reden, was denn unsere Entscheidung beeinflusst, für welche Mobilitätsart wir uns entscheiden. Vielleicht können wir bei der aktiven Mobilität beginnen. Was beeinflusst denn meine Entscheidung, vielleicht zu Fuß zu gehen, anstatt heute das Auto zu nehmen?
Wenn wir das ein bisschen aus der theoretischen Perspektive betrachten, also jetzt streng ökonomisch betrachtet, fallen Menschen Entscheidungen immer dahingehend, was ihnen den größten Nutzen bringt. Das wäre so die streng rationale Entscheidung eigentlich. Und dahingehend fallen Menschen natürlich die Entscheidung, wie komme ich am schnellsten dahin, wie ist es am bequemsten für mich und so weiter. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch aus der Verhaltenstheorie, dass Entscheidungen ganz stark von Einstellungen, von sozialen Normen geprägt sind, sprich, wie ist das in meinem sozialen Umfeld? Gehen meine Arbeitskolleginnen und Kollegen, gehen die auch zu Fuß, oder jetzt in einem Kinderkontext, gehen meine Freundinnen und Freunde, gehen die zu Fuß in die Schule, und auch von der wahrgenommenen Möglichkeit, wie ich etwas machen kann. Also wir entscheiden da immer ganz stark, habe ich selber, was motiviert mich selber, ein Verhalten auszuüben? Habe ich die Möglichkeit, etwas zu machen? Sind die infrastrukturellen Rahmenbedingungen gegeben? Und habe ich auch überhaupt die Fähigkeit, so etwas auszuüben? Das wäre jetzt so der ganz strenge, der theoretische Rahmen. Man muss aber ganz stark dazu sagen, dass wir solche Themen immer sehr stark zielgruppenspezifisch uns anschauen. Deswegen kann man da gar nicht eine allgemeine Antwort geben. Wenn wir jetzt einen unserer Forschungsschwerpunkte anschauen, das wäre die Kinder- und Jugendmobilität. Wenn wir Kinder dazu motivieren möchten, dass die zu Fuß in die Schule gehen, dann sind das natürlich andere Motivationsfaktoren und andere Rahmenbedingungen und andere Fähigkeiten, die das Kind anhat und andere Stellschrauben dahingehend, an denen wir schrauben müssen, wenn wir Kinder dazu motivieren möchten, mehr in die Schule zu gehen. Und da möchte ich vielleicht auch noch einen kurzen Exkurs machen zu dem, was du vorher gesagt hast, dass aktive Mobilität so ein wichtiger Baustein für einen gesunden Lebensstil ist. Wir sehen gerade bei Kindern, dass die diese vorgegebenen WHO-Empfehlungen für Bewegung am Tag, also diese 60 Minuten, eigentlich häufig nicht erfüllen, aufgrund von erhöhter Sitzzeiten, erhöhter Bildschirmzeiten etc. Und da sehen wir aktive Mobilität dann als einen guten Baustein, wenn das Kind zumindest zu Fuß in die Schule geht, dass es sich einen gewissen Zeitraum bewegt hat. Und damit es aber diese Entscheidung überhaupt treffen kann oder auch die Eltern die Entscheidung für das Kind treffen, müssen die Rahmenbedingungen gegeben sein und das muss dem Kind ermöglicht werden. Und ein ganz anderes Beispiel wäre ein Forschungsprojekt, das wir haben mit PendlerInnen. Auch da müssen wir wieder anschauen, sind die Rahmenbedingungen überhaupt gegeben, dass jemand vielleicht bewusst mit dem Bus zwei Stationen weniger fährt und dann zu Fuß geht. Und wie kann ich diese Person auch motivieren durch bestimmte Kommunikationsmaßnahmen? Das heißt, Verhaltensänderungen können nie für alle Menschen gleich getriggert werden. Das müssen wir uns immer ganz stark zielgruppenspezifisch eigentlich anschauen.
Also da hat die Ursula schon die wichtigsten Punkte angesprochen. Für uns als Verkehrsplaner, die aus dem technischen Bereich kommen, ist es natürlich sehr spannend, sich dann mit diesen menschlichen Komponenten auseinanderzusetzen. Und das geht im Prinzip rein bis in die Verhaltensbiologie, wo man sagt, es gibt natürlich so ein Grundprinzip jedes Lebewesens, Energie zu sparen. Und das schlägt beim Menschen auch durch. Und das schlägt auch dadurch durch, wenn man Verkehrsmittel nutzt, dann neigt man mal dazu, die zu nutzen, die einem möglichst bequem sind. Es gibt die Märchen von den 7-Meilen-Stiefeln, die es praktisch mühelos schaffen, große Distanzen zu überwinden, und das sieht man auch sozusagen im Verhalten. Das hat auch das Automobil so mit sich gebracht, in kurzer Zeit mit wenig körperlicher Anstrengung weit zu kommen, ist für Menschen natürlich extrem attraktiv. Auch das Fahrrad ist zum Beispiel energieeffizienter in der Umsetzung der körperlichen Energie, und es gibt sozusagen Reize, die aus dem Bereich kommen. Das ist ganz tief in unserem Unterbewussten drinnen, das können wir gar nicht so direkt ansteuern, aber dann gibt es natürlich die anderen Aspekte, die die Ursula schon angesprochen haben. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er orientiert sich an der Gemeinschaft. Er hat sozusagen übergeordnete Ziele. Das sind so Schichten, die oben drüber liegen und die hier natürlich eine große Rolle spielen. Und wir wissen sozusagen auch, wie die Attraktivität von Fußwegen bestimmt werden kann, wie die Bereitschaft zu gehen von der Distanz abhängt, aber auch von der Qualität des Umfelds. Fühle ich mich sicher? Ist es attraktiv? Ist es abwechslungsreich? Ist es monoton? Also da kann man in der Gestaltung relativ viel sozusagen auch bewirken, um das Zu-Fuß-Gehen als subjektives Erlebnis. Und die Menschen entscheiden dann immer aufgrund ihrer subjektiven Wahrnehmung noch viel stärker, also aufgrund von objektiven Bedingungen, dass diese subjektive Wahrnehmung passt. Da gehört es auch dazu, in der Nacht sich sicher zu fühlen, dass die Beleuchtung gut ist. Also da kann man auf der planerischen Seite sehr, sehr viel dazu tun, dass diese Bereitschaft, dieses Verkehrsmittel mit zu nutzen, dann auch gegeben ist. Und wie die Ursula schon angesprochen hat, beginnt schon in jungen Jahren und liegt auch daran, dass man Eltern die Sicherheit geben kann, dass zum Beispiel die Kinder sicher zu Fuß in die Schule gehen lassen. Kinder machen das eigentlich gerne und Lehrerinnen sind glücklich, wenn ausgelüftete, entspannte Kinder in die Schule kommen und nicht irgendwie frisch vom Pyjama ins Auto und in den Klassenraum gebracht werden.
Jetzt gibt es ja auch andere Mobilitätsformen als zu Fuß gehen. Beispielsweise war für mich heute eine große Entscheidung, nehme ich mir ein Uber hierher oder nehme ich den Bus? Ich habe mich dann für den Bus entschieden. Vielleicht, wenn wir uns ein bisschen öffentliche Verkehrsmittel anschauen oder eben auch Autos, Carsharing und so weiter. Können Sie uns da auch einen Einblick geben, was für die Entscheidungsfindung relevant ist?
Mein Ursula hat die wichtigsten Punkte ja schon angesprochen. Im Endeffekt sind es subjektive Entscheidungen. Ich wege ab, wie lang bin ich unterwegs. Also die Zeit spielt natürlich eine Rolle. Wie gut kann ich die Zeit nutzen? Wie wohl fühle ich mich, wie sicher fühle ich mich, also auch wie gut ist dieses System auch für mich verständlich, also gerade beim öffentlichen Verkehr in einer fremden Stadt, ist es dann vielleicht so, dass ich sage, wenn ich nicht das Gefühl habe, das ist intuitiv für mich leicht nutzbar, dann gehe ich vielleicht doch lieber zum Uber, weil da weiß ich, wie das funktioniert und fühle mich besser aufgehoben. Also das sind sehr viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen und die Entscheidung mit beeinflussen, und man kann natürlich auch hier dafür sorgen, dass Schwellen reduziert werden. Also wer ein Klimaticket in der Geldtasche hat, der kann natürlich schon das eine Thema, wie komme ich denn überhaupt zu einem Ticket und was kostet mich die Fahrt in dieser Stadt, das kann man schon mal abhaken. Informationssysteme sind ganz, ganz wichtig. Also die Apps, die es auch erlauben, in unterschiedlichen Städten sich zu informieren, was sind die richtigen Bedingungen. Da hat man in der letzten Zeit sehr, sehr viele technologische Möglichkeiten auch, die einem helfen, sozusagen hier diese Fähigkeit mit hineinzubekommen. Und dann ist eben noch diese soziale Komponente, glaube ich, die du angesprochen hast, auch ganz wichtig. Also die Stimmung, die man sozusagen auch transportiert bekommt für alle diese Verkehrsarten, bis hin zu dem, dass man dann auch sagt, also wir sprechen über Flugscham in gewisser Weise, inwieweit die dann wirklich durchschlägt ins Verhalten, ist wieder eine andere Sache, aber es ist zumindest einmal thematisiert. Es gibt noch keine Autoscham, aber das ist natürlich auch so ein Thema, wo man sagen kann, wird es irgendwo einmal sagen, wie war das jetzt wirklich notwendig, dass du jetzt hier mit dem Auto angereist bist oder nicht. Also in Verkehrsplanerkreisen hat man oft so eine kleine Entschuldigungsrallye, wenn man doch wirklich mit dem Auto gekommen ist.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir schon sehr viel gehört, dass wir eindeutig mehr zu Fuß gehen sollten oder vielleicht auch mal das Rad nehmen sollten. Haben Sie vielleicht einen kleinen Einblick für uns in Ihre Forschungsarbeit, was es für Projekte vielleicht gibt, die gezeigt haben, ach, damit können wir wirklich Menschen motivieren, mehr aktiv mobil zu sein?
Wir beschäftigen uns in unserem Forschungsbereich mit aktiver Mobilität eigentlich in zwei großen Bereichen. Das eine ist aktive Mobilität im Alltag und das andere ist aktive Mobilität im Freizeit mit einer starken Verbindung zum Thema Tourismus und auch Destinationsmanagement. Das heißt, wie können wir Menschen, wenn sie auf Urlaub sind, dazu bewegen, weniger mit dem privaten PKW am Weg zu sein und sich mehr klimafreundlich oder auch gesundheitsfördernd zu bewegen. Das heißt, das sind zwei Schwerpunkte, die wir derzeit haben. Wenn ich beim ersten Schwerpunkt anfange, sind wir gerade dabei, eben Kinder im Volksschulalter zu befragen und hier auch Interventionen zu planen, wie man sie motivieren kann, mehr aktiv in die Schule zu gehen und da natürlich auch stark die Eltern einzubinden durch Informationen. Und das planen wir eigentlich gerade, verschiedene Interventionen in der Schule, aber auch am Schulweg, die Kindern einfach auch bewusst machen, was es für einen Mehrwert hat und das auf einer sehr spielerischen Komponente. Mit Kindern zu forschen ist ein super spannendes Thema, erfordert auch sehr viel Feingefühl und doch auch ein tiefergehendes Auseinandersetzen, wie man so Forschungstools aufsetzt. Also ich kann einem Kind nicht denselben Fragebogen geben wie einem Erwachsenen, das muss anders formuliert sein, brauche ich andere Antwortskalen etc. Ein anderes Forschungsprojekt, das wir derzeit haben, ist im Bereich Tourismusmobilität. Da haben wir recht lang geforscht, nicht nur aktive Mobilität, sondern im Kontext zu generell öffentliche Verkehrsmittel auch. Haben da Menschen in Gondeln befragt, während sie Gondel gefahren sind, was sie denn dazu motivieren würde, mehr auf den PKW zu verzichten. Und da waren eben ganz spannende Punkte dabei, die man dann auch ganz gut umlegen kann in Empfehlungen. Also beispielsweise haben wir gehört, Menschen, die fahren lieber mit dem Skibus, weil sie sagen, na ja, sie möchten nicht, dass im privaten PKW die Ski mit dem ganzen Schnee dann ihren Kofferraum verschmutzen beispielsweise. Das waren so Maßnahmen, an die hätten wir jetzt gar nicht gedacht. Man kann das aber relativ gut umlegen, wenn ich also sagen möchte als Hotel, nimm doch den Skibus und lass das Auto stehen, dann kann ich genau diesen Mehrwert, dann bleibt dein Auto sauber, jetzt beispielsweise kommunizieren. Das heißt, was wir lernen, ist, dass man durch Kommunikation eigentlich Menschen ganz gut motivieren kann, den PKW stehen zu lassen und sich anderweitig zu bewegen. Ja. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, die Menschen auch immer davor zu fragen, warum machst du denn ein bestimmtes Verhalten nicht? Also warum fährst du denn nicht mit dem Rad durch die Stadt? Warum nimmst du denn den Bus? Ja. Und da waren dann oft so Maßnahmen wie, naja, ich möchte ja nicht verschwitzt ankommen, wenn ich jetzt zu einem Meeting fahre oder wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung fahre ins Gasthaus. Ich möchte ja eben nicht verschwitzt ankommen im Winter, es ist mir zu kalt etc. Und auch da kann man kleine Maßnahmen setzen als Arbeitgeber. Das sind jetzt alles so Aussagen, da merkt man, okay, das sind oft wirklich Kleinigkeiten, an denen dann aber diese Entscheidung hängt, die Mobilitätsentscheidung. Und wir versuchen genau diese Dinge jetzt ein bisschen so rauszufiltern und zu schauen, wo können wir denn sehr niederschwellig aktive Mobilität fördern, ohne dass das jetzt in große, teure Maßnahmen für Betriebe oder Schulen beispielsweise mündet.
Es gibt zahlreiche Aktionen, die Interessierten die Möglichkeit bieten, sich aktiv an nachhaltiger Mobilität zu beteiligen. Die Initiativen Österreich zu Fuß und Österreich radelt vermitteln die Vorteile und den Spaß an aktiver Mobilität durch verschiedene Aktionen, zum Beispiel den jährlich am 27. April stattfindenden Tag des Zu-Fuß-Gehens. Weitere Informationen zu beiden Initiativen finden Sie in den Shownotes. Danke für den Einblick in Ihre Forschungsarbeit. Jetzt machen wir kurz von der aktiven Mobilität einen Schwenker zu einem anderen sehr großen Bereich der Mobilität, nämlich die Elektrifizierung der Mobilität. Im Mai 2026 machten batterieelektrische Fahrzeuge rund 26% der Pkw-Neuzulassungen in Österreich aus. Zum Vergleich, im Mai 2024 waren es noch 17%. Derzeit gibt es rund 288.000 batterieelektrische Pkw-Fahrzeuge in Österreich. Und das bedeutet einen Anstieg von rund 67% im Vergleich eben zum Mai 2024. Wie haben wir es denn geschafft, dorthin zu kommen? Und würden Sie vielleicht auch sagen, dass damit schon ein gewisser Kipppunkt erreicht ist in der Elektromobilität?
Bei der E-Mobilität ist es interessant, das zu beobachten. Seit den 2010er Jahren hat man so das Gefühl gehabt in der Kommunikation, E-Mobilität findet jetzt statt und man hat an ein Durchstarten gedacht. Dieses Durchstarten hat doch ein bisschen länger gedauert, aber jetzt hat man diese starken Gradienten erreicht, wo man jetzt wirklich in den letzten Jahren bei den Zulassungszahlen sehr stark gestiegen ist. Man muss immer noch sagen, die Zahlen, die Sie genannt haben, ins Verhältnis zu setzen, wir haben 5 Millionen Pkw in Österreich, also wir sind immer noch in einem niedrigen Prozentbereich bei der E-Mobilität. Deswegen ist man von einem Kipppunkt vielleicht noch ein bisschen entfernt, aber man sieht es bei den Neuzulassungen schon. Und man sieht auch, dass jetzt, glaube ich, irgendwo das in der Bevölkerung so weit angekommen ist, dass man viele Vorbehalte, die man lange Zeit der E-Mobilität gegenüber gehabt hat, reicht die Reichweite und so weiter, dass die jetzt widerlegt werden, weil die Nachbarn haben schon eins und es funktioniert. Und man sieht, dass viele Ängste, die man gehabt haben, unbegründet waren und dementsprechend diese Alltagstauglichkeit jetzt bewiesen ist. Und ich glaube, das ist einer der Kipppunkte, die erreicht worden ist. Der zweite ist natürlich die Preissituation. Es war lange Zeit natürlich so, dass die preisliche Anschaffung für einen Verbrenner immer noch viel günstiger war. Jetzt überlegen schon einzelne Personen, was ist jetzt eigentlich, hat mein Verbrenner in 10 Jahren überhaupt noch einen Restwert, wenn jetzt der Trend eigentlich in eine andere Richtung geht. Also auch hier aus der wirtschaftlichen Überlegung kommt natürlich jetzt hier etwas rein. Und man hat ja schon gewusst, dass die Total Cost of Ownership im Moment bei der E-Mobilität sowieso schon günstiger ist. Also wenn man alles durchrechnet, wäre es die günstigere Variante. Die Anschaffung ist zwar höher, aber nachdem das System viel weniger reparaturanfällig ist, viel weniger aufwendig und auch im Energieverbrauch viel niedriger, hat man hier natürlich Vorteile auf der anderen Seite. Also ich würde sagen, es ist noch ein gutes Stück hin und es gibt noch sozusagen auch einige, die Vorbehalte weiter schüren, weil das Geschäftsmodell des Verbrennungsmotors auch noch da ist und man Sorge hat, sich davon wegzuentwickeln. Aber ich denke, die Zukunft gehört dann sozusagen der E-Mobilität, womit natürlich viele Probleme, die wir im Verkehrsbereich haben, dann sich auch schon mal in eine richtige Richtung positiv auflösen, aber nicht alle.
Bleiben wir jetzt vielleicht oder gehen noch mal ein bisschen in die Richtung aktive Mobilität. Laut dem Klimaaktiv-Report Aktive Mobilität 2024 gaben zwischen 70% und 90% der Bevölkerung in österreichischen Gemeinden an, regelmäßig zu Fuß zu gehen. Das sind ziemlich hohe Zahlen, finde ich. Wie würden Sie das einschätzen? Also haben Sie das Gefühl, das nimmt sogar noch zu oder sagen Sie, da ist noch Raum nach oben? Also die Menschen könnten noch viel mehr gehen in ihrem Alltag als jetzt.
Ich denke, da ist eine allgemeine Aussage jetzt ganz schwierig zu treffen. Jeder von uns bewegt sich in irgendeiner Form täglich zu Fuß und sei es nur aus der Wohnung hinaus und hinunter in die Garage, um dann in mein Auto zu steigen. Ja, also wir gehen alle und wir müssen ganz stark differenzieren zwischen Stadt und Land. Ja, also es in manchen Regionen ist es, wäre es sehr einfach möglich dazu, Menschen zu motivieren, dass sie vielleicht auch kleinere Einkäufe zu Fuß zu erledigen. Und in anderen Regionen ist es einfach nicht möglich, weil wenn der nächste Supermarkt 3 Kilometer entfernt ist, dann werde ich da mit dem Auto hinfahren. Das heißt, da muss man wirklich stark differenzieren, sind wir zwischen Stadt und zwischen Land. Natürlich, mehr geht immer. Und wir sehen eben ein großes Potenzial darin, diese Alltagsmobilität zu fördern, dass man hier Menschen wirklich sehr bewusst motiviert, ob es nicht doch möglich wäre mit dem Rad oder vielleicht auch mit dem Bus oder beides in Kombination, anstatt des privaten PKWs zu bewegen. Also ich glaube, an dieser Stellschraube kann man tatsächlich noch recht viel drehen und bei den Kindern sowieso. Also da sehen wir ein riesiges Potenzial, Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren, in denen man zum einen die Eltern sensibilisiert, aber eben auch Kindern diesen Mehrwert näher bringt. Ja. Da muss ich vielleicht auch noch ergänzen, ein bisschen zu unserem generellen Forschungskontext. Wir sehen sehr stark, dass erzieherische oder belehrende Maßnahmen überhaupt nicht funktionieren. Sie funktionieren im Alltag nicht und sie funktionieren im Tourismus noch viel weniger. Das heißt, Menschen zu sagen, du darfst jetzt nicht mit dem Auto fahren, weil dann bist du ein Umweltsünder, das funktioniert am allerwenigsten. Es funktioniert besser, den Mehrwert der aktiven Mobilität rauszustreichen. Sprich, wenn du mit dem Rad fährst, siehst du mehr von der Umgebung, du hast frische Luft etc. Du hast etwas für dich getan, für dein Wohlbefinden. Du kommst entspannter im Büro an, entspannter in der Schule an. Und diesen Fokus auf die positiven Eigenschaften der aktiven Mobilität zu legen, das haben wir uns ein bisschen auf die Fahnen geheftet und weniger im Sinne eines erhobenen Zeigefingers durch die Welt zu gehen. Das zeigt einfach die Evidenz, dass das nicht funktioniert.
Vielleicht nur kurz ergänzend, also die Zahlen überraschen mich gar nicht, weil wie die Ursula schon richtig gesagt hat, jeder Mensch geht immer zu Fuß. Es ist oft aus der Wahrnehmung der Verkehrsplaner herausgekommen, weil wenn wir Mobilitätsbefragungen machen, wenden wir immer das Hauptverkehrsmittel an und wir teilen den Weg nicht in einzelne Etappen auf, und wenn ich den öffentlichen Verkehr benutze, dann ist es ein ÖV-Weg, egal ob ich davor 10 Minuten zu Fuß gegangen bin, um zu der Haltestelle zu kommen, und danach noch einmal 5 Minuten gegangen bin, um ins Ziel zu kommen. Das gleiche bei einem Autoweg, wenn ich nicht direkt in die Tiefgarage fahre. Und das Interessante ist ja, dass ein und dieselbe Person dann Fußgänger ist, aber auch Autofahrer. Und diese Wandlung sieht man vielleicht ganz, ganz schön in der Gestaltung von Parkgaragen. Parkgaragen sind etwas für die Fußgänger das unfreundlichste und ungünstigste und wirklich angsteinflößendste Milieu, wenn sie schlecht gemacht sind. In modernen Parkgaragen sieht man dann plötzlich diese Transformation, weil da sind Fußwege markiert, man versucht es hell zu gestalten, man versucht es fußgängerfreundlich zu gestalten, und damit wird auch in so einer Autoinfrastruktur noch einmal diese Verwandlung deutlich, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, und es geht ja jetzt quasi darum, dieses Zu-Fuß-Gehen noch zu stärken und es nicht nur als Teil einer Wegekette zu haben, sondern als eigenständiges Verkehrsmittel noch stärker in den Vordergrund zu bringen.
Wie ist es denn mit dem Radfahren? Also Zu-Fuß-Gehen ist natürlich sehr niederschwellig, ich kann einfach aus dem Haus gehen, aber beim Radfahren kommen ja schon so Faktoren wie das Fahrrad, Radfahrwege mit rein. Wo sehen Sie da noch Potenzial oder wie sieht die derzeitige Situation aus Ihrer Sicht aus?
Gerade beim Radfahren müssen wir wieder uns an unser Modell halten, habe ich die Möglichkeiten dazu, habe ich die Fähigkeiten dazu und ist die Infrastruktur gegeben. Beides gleichermaßen, also Infrastruktur ist da natürlich super förderlich in dem Sinn, dass Radwege ausgebaut sind, dass ich mich sicher fühle auf der Straße, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Dann natürlich kann ich Radfahren, wenn wir wieder bei den Kindern sehen wir da, dass das tatsächlich etwas rückläufig ist, wenn wir Radfahrprüfungen etc. anschauen, und da sehe ich einen ganz starken gesellschaftlichen Auftrag oder auch Auftrag der Politik, hier sehr stark tätig zu werden, weil das wichtig ist, dass Kinder Radfahren können, Verkehrsregeln kennen etc. Ich sehe aber tatsächlich auch die E-Bikes als einen ganz massiven Game-Changer in Richtung aktiver Mobilität, weil sie uns einfach einen weiteren Bewegungsradius ermöglichen. Gerade wenn wir jetzt an Pendelverhalten denken, mit dem E-Bike vielleicht zum Bahnhof zu fahren, dann mit dem Zug zu fahren und dann wieder zu Fuß oder mit dem Bus in die Arbeit zu kommen, das sind Wege, die man früher vielleicht automatisch mit dem Auto gefahren wäre, weil man gar nicht auf die Idee gekommen wäre, das aktiv mobil zu betreiben. Und das E-Bike ermöglicht uns da schneller, vielleicht ein bisschen zeiteffizienter und auch einfach weiter voranzukommen. Und da sehe ich ein riesiges Potenzial darin, sowohl im Alltagsverhalten als auch im Tourismuskontext.
Was in Tirol sicher auch eine Rolle spielt, ist die Topografie. Also du hast mit dem E-Bike natürlich auch die Möglichkeit, die Steigungen müheloser zu überwinden. Also das kommt auch noch dazu. Als Verkehrsplaner möchte ich auch vielleicht diese Rückbesinnung, das Fahrradfahren war ein Verkehrsmittel, das auf der Fahrbahn stattgefunden hat. Dann ist es mehr oder weniger aus dem Alltagsverkehr verschwunden. In den 60er, 70er Jahren war wenig da. Und in den 70er Jahren hat man hier eine Gegenbewegung dann eingeleitet. Das sieht man in verschiedenen Ländern früher, in anderen Ländern später, wo man dem Fahrrad eigene Infrastruktur geschaffen hat und damit das Radfahren wieder attraktiv gemacht hat. Also durch neue Angebote, dann wieder die Nachfrage angekurbelt hat. Also man hat die Infrastruktur nicht gebaut, weil so viele Radfahrer danach verlangt haben, sondern weil man das die Notwendigkeit gesehen hat. Das Problem war nur, man hat es sehr stark zu Lasten des Fußgängerverkehrs gemacht. Also man kennt diese Situationen, wo man dann am Gehweg noch einen Radweg unterbringt und die aktiven Mobilitätsformen gegeneinander aufbringt. In Wirklichkeit ist natürlich dieses Angebot, dieses gute Angebot sehr wichtig, kann aber auf der Fahrbahn stattfinden, wenn die Geschwindigkeit niedrig ist. Und das ist sozusagen ein wesentlicher Aspekt im urbanen Raum, dass man sagt, diese Geschwindigkeitsanpassung zwischen dem motorisierten Verkehr auf der Fahrbahn und den Radfahrern erzeugt natürlich hier dann viel mehr Möglichkeiten, ohne die Infrastruktur mühevoll auszubauen, vielleicht auch zulasten des Fußgängers. Da helfen auch die E-Bikes, die die Geschwindigkeit differenziert mit sich bringen, aber natürlich auch eine konsequente Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus auf Fahrbahnen im Innerortsbereich spielt eine Rolle, also Tempo 30, wenn man das so ansprechen möchte. Und mit diesen Gelegenheiten, den guten Gelegenheiten der allgemeinen Motivation in der Bevölkerung kann man da natürlich viel, viel erreichen. Wichtig ist natürlich, dass kein Unsicherheitsgefühl auftritt, weil wenn ich noch so motiviert bin, wenn ich gerade die schwierigen Bereiche und gerade die schwierigen Kreuzungen, die planerisch schwer zu lösen sind, wenn man da keine konsequente Planung für die Radfahrer, die natürlich auch bedeutet, dass andere auf was verzichten müssen, durchsetzt, dann hat man hier sozusagen Lücken im System, die dann die Leute davon abhalten, das zu nutzen. Man braucht diese durchgängigen, angstfreien, gut qualitativen Routen, um von einem Ort zum anderen
zu kommen. Kann ich nur unterstreichen, gerade im Bereich Stadtplanung gibt es wahrscheinlich in sehr vielen Städten noch sehr viel Potenzial nach oben, weil es doch einige Leute gibt, die gerne mit dem Rad fahren würden, aber sich einfach unsicher fühlen, sich im Straßenverkehr zu bewegen, sei es Straßenbahnschienen oder sei einfach zu wenig Platz für die Räder. Und das in der Stadtplanung mitzudenken, ist sicher ganz ein wesentlicher fördernder Aspekt für aktive Mobilität. Weil wir ja auch, jetzt reden immer alle groß von Paris, aber gibt es natürlich auch viele andere Beispiele auch, schon sehen, dass das was mit einer Stadt macht, wenn es aktive Mobilität gibt. Also wenn mehr Menschen zu Fuß unterwegs sind, wenn mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind und wenn es weniger Autos in der Stadt gibt, verändert sich das Stadtbild, aber auch das Miteinander. Und das ist sicher ein sehr förderungswürdiges Zukunftsbild.
Was mich noch interessieren würde, es gibt ja heutzutage ganz viele technische neue Gadgets. Also es gibt Fitnessuhren, es gibt die diversesten Apps. Wir lesen auch immer wieder mehr von selbstfahrenden Autos. Und natürlich auch das große Thema KI. Jetzt würde mich noch interessieren, was Sie beide sagen in Ihrem jeweiligen Bereich, ob das eine Rolle spielt, wie was für Auswirkungen es haben kann, ob wir da schon eine Veränderung sehen und wohin es gehen kann in Zukunft.
Ich kann da auch wieder einen kleinen Einblick in unsere Forschungsergebnisse geben. Zum einen sind so Tools, die so ein bisschen an soziale Medien auch angehängt sind, sei es Strava etc., schon sehr motivierende Tools für große Zielgruppen, vor allem im Bereich Sport. Also nicht nur zu verfolgen, welche sportlichen Tätigkeiten mache ich oder auch welche Wege lege ich zurück, sondern auch, was machen andere. Da sind wir wieder beim Bereich soziale Normen, wie denken andere über mich. Da kann das super förderlich wirken. Was wir aber auch stark jetzt wieder aus diesem Tourismusprojekt gelernt haben, ist, dass ein zusätzliches digitales Tool oder eine zusätzliche App nicht zwingend dafür sorgen muss, dass Menschen deswegen mehr bestimmte Verkehrsformen wählen. Im Gegenteil, wir haben eine starke Abwehrhaltung gegenüber neuen Apps gesehen in diesem Projekt. Also sprich, in dem Moment, in dem von mir verlangt wird, um ein Rad auszuleihen, musst du eine App runterladen, du musst ein Passwort vergeben, du musst deine Zahlungsdaten hinterlegen etc., sinkt die Bereitschaft, so ein Tool und dann runterzuladen, aber dann in Folge auch dieses Verkehrsmittel zu wählen, enorm. Das heißt, für jedes Produkt immer eine neue App zu entwickeln, ist zumindest aus unseren Forschungsergebnissen nicht der richtige Weg, sondern da müsste man eher dran arbeiten, sehr integrierte digitale Produkte zu entwickeln. Ist mir ganz klar, dass das aus Sicht der Anbieter natürlich ein schwieriges Unterfangen ist, vor allem wenn wir dann auch mal anfangen, über europäische Lösungen nachzudenken. Wir sehen jetzt aber aus Konsumentenverhaltensperspektive, dass das Wunschprodukt wäre eine einzige App und von der kann ich vom Zug über mein Leihrad bis zum Skibus am besten noch alles gleichzeitig abfragen und dann auch noch buchen. Also ganz klar, unsere Empfehlung wäre weniger digitale Produkte, sondern mehr integrierte, sehr niederschwellige Produkte.
Spannend wird es natürlich sein, inwieweit diese in der Freizeit etablierten Gamification und auch sozusagen sich selber mit anderen messen, wie weit man das auch in die Alltagsmobilität übertragen kann. So Aktionen wie Tirol radelt, ist ja etwas, wo es in diese Richtung geht, oder Österreich radelt, wo man sagt, da misst man sich mit anderen und versucht es in der Alltagsmobilität zu machen. Also in die Richtung ist es sicher wichtig, das von der Freizeit in den Alltag zu bringen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber vielleicht kurz von meiner Perspektive zum autonomen Fahren, weil das auch angesprochen worden ist. Wir forschen auch tatsächlich in dem Bereich, was macht autonomes Fahren mit Menschen. Und das ist immer schwierig, weil wir haben hier einen sehr geringen Erfahrungsschatz. Wir haben hier ein Projekt gehabt, wo wir in Bangladesch geforscht haben. Warum Bangladesch? Dort gibt es Familien, die seit Generationen Autos mit Fahrern betreiben. Also dort ist es üblich, einen Fahrer für das eigene Auto zu haben. Das funktioniert quasi wie ein selbstfahrendes Auto in gewissen Bereichen und ist etabliert. Man hat Versuche gemacht in der USA, Menschen über mehrere Tage ein Auto mit Fahrer zur Verfügung zu stellen, und gesehen, die Mobilität ändert sich sprunghaft. Die nutzen das erbarmungslos aus und lassen sich überall hinfahren. Ist denn das auch so, wenn sich das auf lange Zeit etabliert hat? Und was man natürlich sieht, und alle Modelle zeigen das, wenn autonome Fahrzeuge in einem privaten Kontext benutzt werden, wird es mehr Fahrten geben, weil es gibt zusätzlich zu den Fahrten, in denen Menschen jetzt fahren, um etwas zu erledigen, Überstellfahrten. Das Fahrzeug wechselt von einer Person auf die andere, fährt leer. Also man fährt in die Arbeit, schickt das Auto nach Hause, damit dann zu Hause damit eingekauft werden kann. Es gibt dann vielleicht weniger Autos, aber es wird damit mehr gefahren. Also es wird eigentlich mehr Mobilität in mehr Wegestrecken umgesetzt. Also im privaten Kontext schwierig. Es funktioniert nur dann mit weniger Mobilität, wenn das geteilte Fahrzeuge werden. Nämlich im Sinn von nicht die Fahrten hintereinander, sondern miteinander teilen. Also, dass man einen Pooling-Faktor zusammenbekommt, dass 2, 3, 4 Leute gemeinsam fahren. Nur dann gibt es weniger Fahrten. Und das ist aber ganz eine starke Verhaltensänderung. Ich muss mein Verhalten mit dem Verhalten anderer abstimmen und das muss attraktiv für mich sein. Wenn das ein Nachteil für mich ist, dann werde ich es nicht tun. Und welche Geschäftsmodelle sich da entwickeln und das autonome Fahren tatsächlich, wenn es einmal so weit kommt, und da sind wir auch noch weit davon, dass die Autos in jeder Situation immer und überall alleine fahren können, da wird man noch sehen, inwieweit es dann wirklich ist, dass wir hier weniger Verkehr auf der Straße erleben. Es braucht, und das sagen jetzt alle Verkehrswissenschaftler in dem Bereich, auf jeden Fall ganz klare Restriktionen für Geschäftsmodelle, keine schädlichen Geschäftsmodelle. Also es braucht hier auch eine Intervention der öffentlichen Hand, um hier die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen.
Wir haben jetzt sehr viel Zukunftsvisionen heute auch schon besprochen. Vielleicht können wir das in ganz kurzen Sätzen abrundend nochmal ansprechen.
Immer wenn ich nach der Mobilität der Zukunft gefragt werde, sage ich immer dazu, dass die Mobilität der Zukunft ist so, wie wir sie gestalten. Wenn wir in die Vergangenheit geschaut haben, hat die Gestaltung der Infrastruktur, die Gestaltung auch der Werbung dazu beigetragen, dass wir autogerechte Städte gebaut haben, Autoverkehr bekommen, wir bauen Radinfrastruktur, wir bekommen Radfahrer auf der Straße, Radfahrerinnen. Es hängt davon ab, wie wir es gestalten. Und wenn man anschaut, wo geht die Vision hin, dann muss man sagen, wenn wir das jetzt nicht im Begriff Nachhaltigkeit überstrapazieren wollen und sagen, Nachhaltigkeit bedeutet eigentlich in letzter Konsequenz, wir wollen Lebensqualität für diese und für die nächste Generation bewahren, dann ist Lebensqualität sicher das, was uns dann antreibt und mit einer Erhöhung der Lebensqualität sind diese nachhaltigen Formen der Mobilität, die nämlich sozialverträglich sind. Das Zu-Fuß-Gehen ist ja nicht nur gesund und damit sozusagen auf der Komponente der ökologischen Aspekt, sondern auch im sozialen Aspekt mit drinnen. Es ist leistbar. Also es gibt sehr viele Aspekte, die wir mit abdecken. Wir werden damit aber auch klimaneutral und wir werden damit auch unsere Energieverbräuche senken. Also diese Klammer schafft im Prinzip hier die große Vision.
Wer aber nicht warten möchte, sondern jetzt motiviert ist, aktiv zu werden, hat viele Möglichkeiten, sich an kommenden Aktionen zu beteiligen. Vom 16. bis zum 22. September findet die Europäische Mobilitätswoche statt, mit Aktionen in ganz Österreich. Vom 9. bis zum 11. September können Sie zudem den österreichischen Fußverkehrsgipfel und den Radverkehrsgipfel besuchen. Alle Infos und Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Ja, vielen Dank für diese abschließenden Worte. Dann bleibt mir jetzt nur noch nach dem Klimaaktiv-Tipp zu fragen. Haben Sie uns vielleicht einen kleinen Tipp mitgebracht?
Also wie gesagt, eine super kleine, niederschwellige, aber aus meiner Sicht sehr effiziente Maßnahme ist, wenn man gerade im Herbst oder im Frühling unterwegs ist und Leihräder benutzt. Ich habe immer Fahrradhandschuhe in meiner Handtasche und auch meistens ein kleines Tuch, um den Sattel abzuwischen. Ich komme dann mit dem Stadtrat recht entspannt hier an der Uni an und das beeinflusst tatsächlich täglich dann meine Entscheidung, fahre ich mit dem Bus oder fahre ich mit dem Stadtrat, wenn ich entsprechend vorbereitet mitbekomme. Also das wäre mein Tipp. Ein klein wenig Vorbereitung ist eine sehr günstige, niederschwellige Maßnahme und fördert aktive Mobilität.
Ja, ich würde vielleicht als Tipp jetzt einfach aussprechen, viele von uns haben irgendwie so einen Wunsch in sich, einmal das Verhalten zu ändern und sie kommen nicht über diese Schwelle drüber. Und die Erfahrung zeigt, man muss es beginnen, also man muss diesen ersten Schritt machen, dann hat man hoffentlich ein positives Erlebnis. Es reicht aber auch nicht, es einmal zu tun. Wir wissen, 100-mal etwas gemacht, dann wird es zur Routine. Also man muss sich dann schon einmal wirklich diese Zeit gönnen für eine Umstellung. Einfach einmal zu sagen, ich baue das kontinuierlich ein, ich probiere es aus, immer wieder, um diese positiven Erfahrungen zu sammeln. Dann merkt man, wie sich auch die Wahrnehmung ändert und wie man dann vielleicht merkt, ich bin vielleicht, wenn ich die öffentlichen Verkehrsmittel benutze, etwas länger unterwegs, aber ich komme entspannter ins Büro, weil ich habe mich bewegt, ich habe im öffentlichen Verkehrsmittel schon verschiedene Dinge erledigt, die mir auf der Seele brennen in der Früh und ich komme entspannter ins Büro, vielleicht 10 Minuten später, aber mit einer anderen Qualität und ich habe schon Dinge erledigt.
Ja, dann vielen Dank für die beiden Tipps und vielen Dank für das Gespräch. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. In den Shownotes verlinke ich dir Infos zum Thema.
Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie immer freuen wir uns über Feedback und eine positive Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundes. Wir unterstützen Menschen, Unternehmen und Gemeinden in ganz Österreich, wirksamen Klimaschutz voranzubringen. Du willst selbst aktiv werden? Du suchst fundiertes Fachwissen oder praxistaugliche Werkzeuge? Dann komm auf unsere Website klimaaktiv.at.